my homeland, Baden-Württemberg. We are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 20. Januar 2022, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Der Themenüberblick. Den Protest aus dem Dannenröder Wald nach Freiburg getragen. Am Dienstag, den 25. Januar, wird zwei KlimaaktivistInnen der Prozess am Amtsgericht Freiburg gemacht. Den beiden BaumbesetzerInnen wird vorgeworfen, bei der Baumbesetzung auf dem Platz der alten Synagoge im November 2020 vorsätzlich Körperverletzung in Tateinheit mit Widerstand gegen VollstreckungsbeamtInnen und Beleidigung begangen zu haben. Dazu ruft das Bündnis 91, die Grüneren, welches schon an der Aktion 2020 beteiligt war, zur solidarischen Prozessbegleitung am 25. um 9 Uhr vor dem Amtsgericht und zu einer Antirepressionsdemo um 18 Uhr auf dem Platz der alten Synagoge auf. Radio Dreieckland sprach mit einer Person des Bündnisses über die damalige Aktion und die nun angekündigten Aktionen. Aktionen gab es auch in Straßburg am Mittwoch vor dem EU-Parlament. Der EU-Atomgasdeal wurde bildgewaltig in Szene gesetzt. Radio Dreieckland sprach mit Steffen Auchter vom BUND Südlicher Oberrhein. Bald keine PCR-Tests mehr an Freiburger Schulen. Im Zuge der Omikron-Welle sind die PCR-Testkapazitäten in Baden-Württemberg nahezu ausgeschöpft. Trotzdem werden an Freiburgs Kitas und Schulen weiterhin sogenannte Pool-PCR-Tests durchgeführt, bei denen zuverlässig gesagt werden kann, ob ein positives Kind in der getesteten Gruppe ist oder nicht. Die Stadt Freiburg überlegt sich derzeit dennoch eine Alternativlösung, sollten die PCRs in den Klassen nicht mehr möglich sein. Der Gesamtelternbeirat Freiburg äußerte sich kritisch zu dieser Entwicklung. Radio Dreieckland sprach mit der Bürgermeisterin für Umwelt, Jugend, Schule und Bildung, Christine Buchheit, über die bevorstehende Änderung im Testverfahren.
Wir sprechen mit Christine Buchheit, Bürgermeisterin für Umwelt, Jugend, Schule und Bildung. Sie planen die Teststrategie in Schulen von PCR-Pool-Tests zu Antigen-Schnelltests umzustellen. Wie stellen Sie sich das vor? Wie soll die neue Strategie ablaufen?
Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Da muss ich gleich mal die Frage etwas überprüfen, weil wir planen das natürlich gar nicht. Wir sind von unserem Pooly-Testverfahren überzeugt und wir würden gerne damit weitermachen. Es ist aber wahrscheinlich leider nicht möglich. Deswegen überlegen wir derzeit einen Plan B, wie wir in dem Fall, dass die Laborkapazitäten einfach nicht mehr ausreichen, wie wir dann reagieren können. Das heißt, wir überlegen nur, wie wir auf eine faktische Engpass-Situation reagieren können als Stadt. Damit beschäftigen wir uns jetzt schon seit einigen Wochen.
Dann schließt sich daran die Frage an, haben Kolleginnen von Ihnen, die in den Landtagsfraktionen beispielsweise in Baden-Württemberg sitzen oder in der Bundestagsregierung, nicht genügend PCR-Tests für die Omikron-Welle eingeplant?
Es gibt hier, niemand kann sich ja auf Corona langfristig vorbereiten. Niemand wusste, dass es eine Corona-Epidemie gibt und niemand wusste, dass es dann auch noch die Omikron-Variante nach Delta gibt. Deswegen können wir alle nicht vorausplanen und jahrelang irgendwas in Vorhalt haben. Wir haben hier Labore, die tun alles, was sie können, um ihre Kapazitäten aufzustocken und zwar wirklich landes- oder bundesweit. Alle Labore, mit denen wir auch in Kontakt sind, haben versucht, weitere Geräte zu beschaffen, um mehr Tests machen zu können, haben ihre Kapazitäten hochgefahren, auch hier zum Beispiel MVZ Klotten. Alle haben versucht, den Raum, den sie den physischen Platz hoch zu nutzen, soweit sie können und natürlich auch die Menschen zu haben, die diese Tests durchführen können. Das System ist aber endlich, das kann sich nicht bei einem exponentiellen Wachstum der Infektionszahlen, können wir diese Vorhaltung nicht exponentiell hochfahren, das geht einfach faktisch nicht. Wir haben weder die Fachkräfte, die die Tests durchführen könnten, noch könnten sie auf dem Markt noch weitere Apparaturen, also Geräte besorgen, mit denen man die Tests auswerten kann. Da ist leider ein Ende. Da kann sich auch keine Politik, kann dieses Thema jetzt kurzfristig ändern.
Ihre Parteikollegin Nadine Sandkast, die Mitglied des Landtags Baden-Württemberg ist, hat am 19. September 2021 gesagt, ich zitiere, ein verlässliches Testsystem an den Schulen ist wichtig, damit wir die Schulen geöffnet lassen können. Dafür setze ich mich auch weiterhin mit voller Kraft ein. Das ist jetzt schon eine Weile her. Bedeutet jetzt, wenn wir irgendwann in der Situation sind, dass die Teststrategie mit den Pooly-Tests zu den Antigen-Tests wechselt, wir die Schulen wahrscheinlich nicht mehr offen lassen können?
Das bedeutet das nicht. Auf keinen Fall. Die Schulen bleiben dann weiter offen. Wir haben nur nicht mehr ganz das verlässliche, tolle Pooly-System, das wir haben. Weil Sie müssen ja auch sehen, in Baden-Württemberg oder bundesweit ist der Pooly-Test unser System die Ausnahme. Das hat mit dem Thema Öffnung der Schulen oder Schließung der Schulen erstmal gar nichts zu tun, sondern es würde vielleicht die Zahl der Ansteckungen, die in der Schule sind, erhöhen. Aber wie wir beobachten aus anderen Städten, die das mit Schnelltests jetzt schon machen, auch nicht so viel anders oder schneller als bei uns. Das gibt keinen Grund zu denken, dass das Umsteigen des Testverfahrens zu irgendeiner Auswirkung konkret auf die Öffnung der Schulen führt. Ich komme ja zum Teil, das kann ich auch an der Stelle sagen, meine Familie wohnt noch in Berlin und geht dort zur Schule. Dort wird mit Schnelltests getestet und auch dort sind die Schulen weiter geöffnet, trotz Omikron.
Kann man dem Ganzen dann nicht auch in gewisser Weise eine epidemiologische Fahrlässigkeit unterstellen, denn diese Antigen-Tests bilden das Infektionsgeschehen in den Schulen ja nicht so eindeutig ab wie die Pool-Tests, was auch wiederum bedeuten könnte, dass wir eine höhere Dunkelziffer haben. Wie stehen Sie zu Behauptungen, die auch immer wieder im Raum stehen, das Infektionsgeschehen in den Schulen sei handhabbar und man wüsste, was genau epidemiologisch dort abgeht?
Ich glaube, ich habe Ihre Frage nicht ganz richtig verstanden. Ich kann hier keine Fahrlässigkeit von niemandem erkennen. Wir versuchen auf die Situation zu reagieren von jedem Tag. Hier arbeiten sehr viele Menschen in der Stadtverwaltung jeden einzelnen Tag daran, dass wir unsere Kinder sicher in die Schulen und die Kitas schicken können. Das ist kompliziert, das kann man nicht planen, da kann man nicht lange, jetzt wenn Sie ein Zitat von September 21 haben, seitdem hat sich ja schon wieder so viel geändert. Damals gab es noch kein Omikron, das Wort Delta konnte man, glaube ich, gerade so aussprechen. Da kann man niemandem sagen, er hätte irgendwas nicht vorher oder rechtzeitig gemacht. Im Gegenteil, hier arbeiten wirklich Leute bis zur letzten Minute mit ihrer letzten Kraft, Tag und Nacht, über die Feiertage waren wir im Krisenstabsmodus, um das bestmögliche Verfahren anzubieten. Aber was wir nicht tun können, wir können weder die Fachkräfte klonen oder von irgendwelchen woanders herbekommen. Das geht einfach nicht. Wir können auch keine weiteren Labore finden, weil leider wir alle im gleichen Pandemieboot sitzen. Wir können jetzt nicht in Freiburg sagen, wir lagern unsere Testkapazitäten in den Nachbarlandkreis aus. Die haben ja nun auch Omikron. Deswegen kommen wir da nicht weiter und haben alles ausgeschöpft, was wir ausschöpfen. Und auch das nochmal zu sagen, noch haben wir das Pooly-Verfahren. Wir ringen um jeden einzelnen Tag, an dem wir an diesem Verfahren festhalten können. Also ich kann hier keine Nachlässigkeiten erkennen. Ich verstehe auch wirklich nicht, in welche Richtung Ihre Frage geht.
Um zurück auf Freiburg zu kommen, wie stehen Sie zum Vorschlag eines runden Tisches mit dem Gesamtelternbeirat der Kitas und Schulen, denn nach Ihrem kritischen Brief?
Ich habe mich bereits mit dem Gesamtelternbeirat Kitas und Schulen ausgetauscht. Wir haben uns darüber verständigt, wo wir stehen, wo wir hinwollen, welche Schritte als nächstes möglich sind und sind da in einem guten Austausch, so wie wir es auch in der Vergangenheit waren. Ich bin auch im Gespräch mit den geschäftsführenden Schulleitungen sowie auch das Schulamt, das natürlich sehr viel näher dran ist. Also das Amt für Schule und Weiterbildung ist natürlich jeden Tag mit den Schulleitungen im Kontakt. Unser Jugendamt und das Amt für städtische Kindertageseinrichtungen ist jeden Tag mit den Einrichtungen, den Trägern, den Kita-Leitungen im Gespräch. Wir haben da unser Ohr ganz nah dran an den Menschen, die es ja wirklich betrifft, nämlich an unseren Familien in unserer Stadt, für die wir so wie es irgendwie geht einen sicheren Alltag machen können. Leider haben wir nicht alles in der Hand.
Das sagt Christine Buchheit von den Grünen, Bürgermeisterin für Umwelt, Jugend, Schule und Bildung. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne. Einen schönen Tag noch.
Bildgewaltig oder andersrum ausgedrückt, in Straßburg ist Macron aufgetaucht und auch hier die Atomkraftkritiker. Man muss sagen, die Atomkraft- und Gaskritiker. Denn es gibt diesen ominösen Atomkraft-Gas-Deal, sprich beides ist plötzlich
grün geworden. Ich bin jetzt verbunden mit Stefan Auchter vom BUND Freiburg. Herzlich gegrüßt.
Hallo Konrad.
Gestern Mittwoch war es soweit, das heißt, Macron hat Straßburg besucht und ihr habt Straßburg auch besucht. Ich glaube, über den Gas-Atom-Deal oder Atom-Gas-Deal weiß so ziemlich jeder Bescheid. Sprich, es soll Gelder umgeleitet werden können in diese beiden Industrien praktisch, weil sie hier in der Europäischen Union plötzlich als grün gelten. Dagegen gibt es natürlich jede Menge Kritik und ihr habt diese Kritik umgesetzt in gewaltige Bilder. Kannst du mir ein bisschen was von der Aktion in Straßburg berichten?
Ja, wir sind hingefahren, teils zunächst mit dem Zug bis Kehl und dann mit den Fahrrädern weiter, weil Straßburg hatten wir erwartet, dass wegen dem Besuch von Macron großes Polizeiaufgebot ist und Straßburg mit dem Auto ist sowieso kein Vergnügen. Aber das war alles relativ entspannt. Von den Polizisten hat man nicht allzu viel gesehen. Ein Polizistenauto war auf dem Platz und hat uns beobachtet. Das Ganze fand auf dem Platz Kleberplatz statt, Place Kléber, und lief ungefähr so ab. Eine Bühne war aufgebaut mit Fässern, diese typischen Atomfässer, gelb mit schwarzem Atomzeichen, aber auch rote Fässer mit Gaszeichen drauf. Und die standen zunächst mal nur da mit grünen Kanistern obendrauf und dann zum Start der Aktion sind dann Leute auf die Bühne gegangen, auch von uns mit weißen Overalls, und haben angefangen, diese Kanister, wo grüne Farbe drin war, über diesen Fässern auszuleeren. Gleichzeitig waren mit Rauchbomben grüner und schwarzer Rauch zu sehen, alles sehr stark eingenebelt. Und es sah dann schon sehr martialisch, sehr, sehr, sehr nach Untergangsszenario aus. Und der Sinn von der ganzen Geschichte war darzustellen, dass die Atomkraft und Gasverbrennung als grün gelabelt werden soll. Also wir haben die Fässer dann praktisch in grün umgefärbt mit viel Farbe, so richtig drüber geleert halt.
Also im Grunde genommen eine relativ schnelle Aktion, um darauf aufmerksam zu machen, dass Atomkraft und Gas praktisch nicht grün sind.
Ja, wobei sich die Aktion natürlich an die Presse gerichtet hat, nicht an die herumlaufende Bevölkerung, weil A, die Bevölkerung eh schon relativ gut informiert ist, wie wir fanden, und B, weil die Bevölkerung am Mittwochvormittag um 10 einfach arbeiten ist und nicht auf dem Place Kléber rumläuft. Aber wir wollten den Termin wahrnehmen, weil an diesem Termin eben Macron im Europaparlament war, und deswegen haben wir das zeitgleich gemacht.
Europa ist momentan irgendwo am Umbruch. Gibt es da Befürchtungen, dass jetzt irgendwas großartig umschwingen könnte?
Also in Deutschland befürchte ich das zum Glück nicht. In Frankreich befürchte ich das leider auch nicht. Es ist so, dass Deutschland und Frankreich, obwohl ja eigentlich die Länder direkt nebeneinander liegen, gleiche Arten von Ressourcen, gleiches Klima, ähnlicher Bildungsstand, also im Prinzip alles ähnlich, die Bevölkerung doch völlig unterschiedlich tickt. Und das liegt zum Teil auch mit an den Medien. Also ich gucke mir öfter mal französisches Fernsehen an, Nachrichten, oder lese französische Presse. Und da ist die Atomenergie viel unkritischer, um es mal höflich zu sagen, unkritischer betrachtet, wird dort berichtet als hier in Deutschland. Also wenn ich sehe, dass in Deutschland eben durchaus auch darüber berichtet wird, dass der neue Hoffnungsreaktor, der große EPR, der in Flamanville gebaut werden soll, seit über 10 Jahren fertig sein soll, inzwischen lange Verzögerungen hat, inzwischen viermal so teuer ist wie geplant. Der gleiche steht in China abgeschaltet wegen komischen Vibrationen, die sie sich nicht erklären können. Darüber wird in Frankreich ganz anders berichtet als in Deutschland. Und deswegen ist auch die Zustimmung zur Atomenergie in Frankreich eine andere als in der Bevölkerung in Deutschland. Wobei man auch da die Umfragen kritisch sehen muss. Also es pendelt so um die 50% Zustimmung und Ablehnung. Und eben auch da ist wieder die Presse im Spiel, die lieber die etwas über 50% Zustimmung Umfrageergebnisse nennt, als wenn es mal Umfragen gibt, wo dann etwas unter 50% Zustimmung zur Kernenergie ist.
Ja, die französische Presse bzw. die Meinungen in den verschiedenen Ländern, Deutschland und Frankreich, muss man sehr sorgfältig interpretieren. Ich habe jetzt mit Charlotte von Sortir du Nucléaire aus Frankreich geredet. Die stimmt die Stimmungslage gegen Atomenergie etwas besser ein. Das heißt, das ist irgendwo, zumindest in der Bevölkerung, in der Politik ganz anders. Das ist irgendwo sehr kritisch bzw. komplex. Wir Deutschen, beziehungsweise nicht wir Deutschen, ich sage schon wir Deutschen, aber Deutschland als politisches, soziales, ökonomisches System setzt ja eher auf Erdgas. Ist das notwendig, Erdgas jetzt einzusetzen als Zwischentechnologie, oder könnten wir mit einer gewissen Kraftanstrengung tatsächlich mit Sonne und Wind bereits durchstarten?
Ja, wir haben das leider nicht die Bevölkerung hat es verschlafen, aber die Politik der letzten Legislaturperioden hat es absichtlich versemmelt. Also wir haben ab den 2000er Jahren sind wir quasi durchgestartet mit erneuerbaren Energien. Man muss sich das mal vorstellen, ne? Innerhalb von etwa 20 Jahren haben wir die Stromversorgung umgebaut, und zwar von ungefähr 5% erneuerbare Energien auf knapp 50%. Das ist ja gewaltig. Und das, obwohl in den letzten, ich sag mal, grob 10 Jahren mehr Hemmnisse geschaffen wurden für die Solarbranche und die Windbranche, hauptsächlich durch das Wirtschaftsministerium, und ganze Wirtschaftszweige da zusammengebrochen sind. Wir können jetzt durchstarten, aber wir können nicht von heute auf morgen zum Beispiel Windräder aufstellen. Das braucht Genehmigungsphasen, das braucht Planungen. Die Standorte müssen praktisch ausgewiesen werden. Dann gibt es immer auch Einspruchsmöglichkeiten. Die sind auch vernünftig. Wir haben eine Demokratie, keine Diktatur. Wir haben einen Staat, der auch auf die Bevölkerung hören muss. Und deswegen dauert das auch alles ein bisschen. Was der Vorteil an Gaskraftwerken ist, ist, dass wenn wir jetzt neue Gaskraftwerke bauen, die tendenziell eben auch mit Wasserstoff betrieben werden können. Und Wasserstoff werden wir zum Beispiel als Puffer verwenden müssen oder können, um überschüssigen erneuerbaren Strom, zum Beispiel Windstrom, der eben nicht zeitgleich abgenommen wird, in Wasserstoff umzuwandeln und dann eben damit ein Gaskraftwerk zu befeuern in dem Moment, wo zu wenig Strom im Netz ist.
Das berühmte Windgas sozusagen.
Ja.
Ja, Fazit von der Aktion in Straßburg jetzt am Mittwoch.
Es war eine sehr schöne Aktion. Es war beeindruckend zu sehen, auch vor der Kulisse der alten Häuser, Place Kléber. Es war wunderbar, dass so, ich schätze, grob 70, 80 Leute da waren, immerhin. Viele junge Leute auch von unserer Bundjugend. Und wir hatten viel Spaß bei der Aktion.
Das ist auf jeden Fall wichtig. Stefan, ich danke dir auf jeden Fall mal für die Auskünfte. Und es geht weiter. Das heißt, die Sache ist noch nicht gegessen mit dem Atomgasdeal, oder?
Die ist noch nicht komplett gegessen, aber allzu viel Hoffnungen habe ich nicht. Was jetzt die Entscheidung selber angeht, es geschehen noch Wunder, auch heutzutage noch. Trotzdem war die Aktion nicht völlig sinnlos, sinnfrei, weil jedes bisschen Entscheidungen, Bildung, Wissensvermittlung in die Bevölkerung ist wichtig und das schafft man eben auch mit solchen Aktionen wie dieser.
Jetzt begrüße ich eine Person vom Bündnis 91, die Grünerin. 2020 wurde ja im November ein Baum auf dem Platz der Alten Synagoge besetzt. Warum wurde denn damals eben dieser Baum besetzt?
Genau, also vielleicht auch kurz anknüpfen noch an den Namen. Wir sehen uns nicht so sehr als Konkurrenzbündnis zu den Grünen, weil wir nicht so Lust haben auf so institutionalisierte Realpolitik. Aber wir haben uns so genannt in Anlehnung daran, dass im Dannenröder Wald in Hessen unter der Regierung von einer grünen, schwarz-grünen Landesregierung ein gesunder Mischwald abgerodet wurde, um eine neue Autobahn zu bauen, parallel zu einer, die schon besteht. Und genau, uns das so völlig absurd vorkommt, jetzt eine neue Autobahn zu bauen, wenn eigentlich dringend nötig wäre, irgendwie Verkehrswende einzuleiten, Klimagerechtigkeit einzufordern und einfach auch das ganze Wirtschaftssystem mal aufzustellen. Und deshalb haben wir uns diesen Namen gegeben, das war eher so ein bisschen ein Witz, und haben einen Baum besetzt in Freiburg auf dem Platz der Alten Synagoge in Solidarität eben mit dem Widerstand in dem Dannenröder Wald in Hessen, wo eben auch im Zuge von diesem geplanten Autobahnbau und dieser Rodung von dem Wald sich breiter Widerstand irgendwie formiert hat und auch unter anderem der Wald dort besetzt wurde. Und das war quasi dann so eine symbolische Besetzung hier in Freiburg, um den Protest auch weiter überall hinzutragen und uns damit zu solidarisieren.
Der Dannenröder Forst und die Forste drumherum sind ja inzwischen geräumt. Du hast gesagt, für eine Autobahn, parallel zu einer schon bestehenden Autobahn. Also warum wurde dann auch eben unter grüner Regierungsbeteiligung eben ein neues Autobahnprojekt durchgesetzt?
Also ein Grund ist auf jeden Fall, dass dort große Ferrero-Werke unter anderem gibt, die da ein großes Interesse dran haben, dass ihre Werke direkt an eine Autobahn angekoppelt sind. Also man sieht auf jeden Fall, dass da die Interessen von großen Konzernen hinterstehen, wahrscheinlich auch von der Autoindustrie, aber auf jeden Fall nicht wirklich demokratische Interessen oder Interessen, die irgendwie in eine Zukunft hinweisen, die demokratisch und klimagerecht ist.
Du hast gerade gesagt, Ziel war es eben, den Protest auch aus dem Dannenröder Forst, hier nach Freiburg zu tragen oder auch sichtbar zu machen. Es vielleicht mal so retroperspektivisch, da ging ja auch einiges. Bei uns bei Radio Dreieckland kann man auch viel dazu finden. Aber vielleicht magst du noch mal so wiedergeben, was ist denn auch an Protest dann hier in Freiburg gelaufen?
Genau, also jetzt gerade an dem Tag zum Beispiel zwei Tage waren es ja am 7. und 8., fand ich auf jeden Fall sehr bemerkenswert, dass es sehr, sehr viele Menschen gab, die sich auch damit dann solidarisiert haben, die zum Platz der Alten Synagoge kamen, die irgendwie Spontis organisiert haben, die eine Mahnwache nachts auch abgehalten haben und die probiert haben zu zeigen, dass sie solidarisch sind mit den Leuten jetzt in Freiburg, die diesen Baum besetzt haben, aber eben auch mit den Leuten, die im Dannenröder Wald Widerstand leisten.
Vielleicht die Besetzung endete ja dann am 9. November. Ihr seid da frei, oder die Leute, die in den Bäumen da ausgeharrt haben, über ein paar Tage sind dann freiwillig runtergegangen. Warum wurde dann diese Besetzung aufgegeben?
Genau, also der Grund war, dass das war dann am Vorabend von der Reichspogromnacht und dass da Veranstaltungen geplant waren am Platz der Synagoge, wo ja auch der Gedenkplatz ist, und dass uns das dann, dass wir nicht diesen Raum einnehmen wollten quasi mit unserem Thema oder mit unserer Besetzung und deshalb uns auch damit eben zeigen wollten, dass das Kämpfe sind, die irgendwie zusammenhängen oder mit denen wir uns auch solidarisieren auf jeden Fall oder die wir ultra wichtig finden und diesen Raum dann gerne ganz dafür freimachen wollten. Deshalb haben wir dann entschieden am Abend, dass wir die Besetzung beenden und vom Baum runterkommen. Was finde ich auch nochmal absurder macht, dass jetzt Leute vor Gericht stehen, wenn diese Besetzung die ganze Zeit über total friedlich war und freiwillig beendet wurde. Die Leute sind von selber runtergekommen, haben alles von selber wieder abgebaut. Die Polizei hätte eigentlich überhaupt gar nichts damit zu tun haben müssen. Es hätte einfach alles so laufen können, Öffentlichkeit. Ja, und die Besetzung wurde beendet,
Ja, dann kommen wir vielleicht eben auch zur Polizei und Repression. Nicht nur eben im Dannenröder Forst gab es viel Repression. Aktuell läuft ja nochmal das Revisionsverfahren, ne, Berufungsverfahren von Ella, die ja wegen auch Körperverletzung jetzt in Haft in Frankfurt eben sitzt und das ja auch für ein paar Jahre erstmal. Außer im Berufungsprozess kommt nochmal was anderes vor. Auch in Freiburg war auch direkt ein Großaufgebot der Polizei da, hat das ja auch weiträumig abgesperrt. Vielleicht dazu auch gleich nochmal, was deren Begründung war. Und jetzt am Dienstag stehen eben zwei dieser Leute, die in den Bäumen ausgeharrt haben, vor Gericht. Was wird ihnen denn vorgeworfen? Warum stehen diese denn vor Gericht?
Genau, es gibt die Vorwürfe von vorsätzlicher Körperverletzung mit Widerstand gegen VollstreckungsbeamtInnen und Beleidigung. Und diese Vorwürfe sind so, also sehr konstruiert und werden aus so einer Situation abgeleitet, wo irgendwie die Menschen auf dem Baum an so einem Versorgungspaket, was ihnen zugeworfen wurde, weil die Polizei seit Anfang der Besetzung den Zugang zu Essen, Trinken, Toilette verwehrt hat und dann eben solidarische Menschen probiert haben, so ein Versorgungspaket denen zukommen zu lassen.
Weißt du, warum die Polizei das verwehrt hat? Also mit was für einer Begründung?
Nee, ich glaube, dazu gab es nicht wirklich eine Begründung. Sie meinen irgendwie, dass es kein Kessel sei und dass sie deshalb rechtlich irgendwie das nicht machen müssten. Faktisch war es aber eigentlich ziemlich abgeschlossen. Also man konnte nicht rein in dieses mit Flatterband umstellte Gebiet. Und später haben sie dann ja sogar noch Hamburger Gitter aufgestellt. Also es wirkte schon alles sehr wie ein Kessel. Und genau. Sie haben es aber nicht wirklich begründet. Sie haben es einfach nicht zugelassen. Ja, und aus dieser Situation wird irgendwie konstruiert, dass dabei irgendwie ein Kopf stark verletzt oder verletzt worden wäre. Genau. Und das sind jetzt die Anschuldigungen gegen die zwei Besetzer.
Da geht es um dieses Versorgungspaket, genau. wo ein paar Leute es, wenn ich mich richtig erinnere, über ein Vordach der Universität versucht haben. In den alten Interviews wird das auch als von der Polizei ziemlich fahrlässige Aktion, diese Seilsituation, die du angesprochen hast, beschrieben. Kannst du da nochmal vielleicht ein bisschen drauf eingehen?
Also ich habe das Gefühl, dass eigentlich so diese gesamte Besetzung so war, dass alle Situationen, die potenziell irgendwie gefährlich oder angespannt waren, auf jeden Fall von der Polizei ausgingen. Also mit diesen Hunde kamen, Pferde kamen, dieses Gitter wurde aufgestellt. Die BesetzerInnen wurden nachts nicht schlafen gelassen, sondern mit großen Leuchtern da angeleuchtet. Eben massives Polizeiaufgebot, da eben auch so eine totale Panikreaktion, als da dieses Versorgungspaket irgendwie versucht wurde, rüberzugeben. Und eigentlich alle Menschen, die irgendwie Teil der Besetzung oder solidarisch mit der Besetzung waren, einfach auf diesem Platz waren, irgendwie eine gute Zeit hatten und eben ihren Protest in die Öffentlichkeit tragen wollten. Ja, deshalb, uns ist es völlig uneinleuchtend, wie die Tatsachen jetzt so verdreht werden können, dass, diese beiden Besetzerinnen, die da einfach auf diesem Baum waren und von selber runtergekommen sind, jetzt mit diesen Vorwürfen konfrontiert sind. Ja.
Am Dienstag um 9 Uhr morgens startet dann am Amtsgericht der Prozess und das Bündnis 91, die Grüneren, ruft dort auch zu Protest und Begleitung auf. Und zwar den ganzen Tag über. Kannst du so ein bisschen das Programm vorstellen?
Ja, voll gerne. Also morgens um 9, wie du gesagt hast, startet der Prozess vor dem Amtsgericht. Da wird es eine Versammlung davor geben mit irgendwie Infotisch. Leute können sich Frühstück und Kaffee mitbringen und dann mal einfach den Prozess davor irgendwie solidarisch begleiten. Und dann am Abend um 18 Uhr wird es eine Demonstration geben gegen Repression. Also wir sehen unsere Aktionen so irgendwie in der Kontinuität mit vielen Aktionen und auch diese Repression eben nicht für sich stehen, sondern total angereiht, du hast vorhin auch schon von Ella erzählt zum Beispiel, aber auch einfach generell die Kriminalisierung von linken AktivistInnen und wollen deshalb so ein bisschen größeren Fokus auf Repression von linken Bewegungen und linken AktivistInnen setzen und haben verschiedene Redebeiträge angefragt und werden um 18 Uhr eben am Platz der Alten Synagoge starten, bisschen durch die Stadt ziehen und dann das Ganze auch noch ausklingen lassen mit einem Konzert und Küche für alle. Genau, und da eben so mit der Idee, dass es morgens geht um den konkreten Prozess von diesen zwei Menschen und abends natürlich irgendwie auch noch, aber mit so ein bisschen größeren Fokus und irgendwie um zu zeigen, dass wir zusammenstehen und uns eben nicht einschüchtern lassen.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 20. Januar 2022, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.